Manchmal wirkt es, als hätte Gott sich zurückgezogen, seine Zusagen stehen in der Bibel, aber die Realität gleicht eher Trümmern als einem verheißungsvollen Land. So erging es dem Volk Israel, als Jerusalem zerstört war, der Tempel brannte und die Führenden in Babylon lebten. Doch gerade in dieser scheinbar gottverlassenen Lage schrieb Gott weiter Geschichte, verborgen, aber zielgerichtet. Die Rückkehr aus der Gefangenschaft wurde zum Wendepunkt, an dem deutlich wurde, wie ernst Gott seine Absicht mit seinem Volk nimmt und wie treu er zu seinem Bund steht. Diese alte Geschichte ist ein Spiegel für unseren eigenen geistlichen Zustand und die Lage des heutigen Christentums. Gottes Geschichte mit Israel, von Berufung zur Gefangenschaft. Am Anfang der Geschichte Israels steht der Ruf Gottes an einen einzelnen Mann. In 1. Mose Kapitel 12 Vers 1 heißt es, Jehova nun sprach zu Abram, geh fort aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott nimmt Abraham aus der Verwirrung Babels heraus, trennt ihn von seiner bisherigen Sicherheit und stellt ihn in eine Geschichte, die größer ist als sein eigenes Leben. Das verheißene Land ist kein bloßer Ortswechsel, sondern der Raum, in dem sichtbar werden soll, wer Gott ist und wie er mit Menschen wohnen will. Und Jehova erschien Abram und sprach, deinem Samen werde ich dieses Land geben. In diesen wenigen Sätzen liegt Gottes Ziel, ein auserwähltes Volk in einem von ihm bestimmten Bereich, in dem seine Gegenwart, seine Heiligkeit und seine Herrschaft erfahrbare Wirklichkeit sind. Als Gott Abraham aus Chaldea, dem Land Babel, herausrief, versprach er, ihm das gute Land, das Land Kanaan, zu geben, und er führte Abraham in dieses Land hinein. So war Abraham der Erste aus Gottes auserwähltem Volk, der in das gute Land hineinkam. Aus Abraham wird eine Familie, aus der Familie ein Volk. Dieses Volk geht durch Knechtschaft in Ägypten und wird durch die mächtige Hand Gottes herausgeführt. Die Zeit des Aufenthaltes der Söhne Israel aber, die sie in Ägypten zugebracht hatten, betrug 430 Jahre, eine lange, dunkle Phase, in der Gott seine Zusage nicht vergisst, sondern vorbereitet, was er verheißen hat. Am Sinai beruft er Israel zu einer priesterlichen Nation, damit es mitten unter den Nationen ein lebendiger Widerspruch gegen Götzendienst und Ungerechtigkeit ist. Das gute Land ist dafür der konkrete Schauplatz, dort sollten Altar und Alltag, Anbetung und Zusammenleben, ein einziges Ganzes bilden, ein Abbild des Himmels auf der Erde. Doch dieselbe Geschichte, die mit einer großen Verheißung beginnt, trägt die Spur menschlichen Versagens. Nach dem Einzug ins Land bleiben die Kanaaniter teilweise im Land und mit ihnen bleiben fremde Götter, fremde Altäre, fremde Vorstellungen von Macht und Erfolg. Was Gott als einen Ort der ungeteilten Anbetung gedacht hatte, wird zu einem Feld der Vermischung. Die Königszeit bringt zunächst Herrlichkeit, doch bald bricht das Reich entzwei, Juda und Israel gehen getrennte Wege, und immer mehr religiöse Zentren treten an die Stelle des einen von Gott gewählten Ortes. Was äußerlich noch Gottesdienst heißt, ist innerlich vielfach Selbstbehauptung und Anpassung an die Umgebung. Die Chronik fasst den traurigen Endpunkt dieses Weges zusammen, auch alle Obersten der Priester und das Volk häuften Untreue auf Untreue, entsprechend allen Gräueln der Nationen, und machten das Haus des Herrn unrein, das er in Jerusalem geheiligt hatte. Gottes Geduld ist groß, er sendet Boten, Propheten, Mahnungen, doch sie verhöhnten die Boten Gottes und verachteten seine Worte. Am Ende steht nicht ein plötzlicher Umschwung, sondern die Konsequenz eines lange gelebten Abweichens, das Kommen der Chaldäer, die Zerstörung der Stadt, das Verbrennen des Tempels, die Wegführung in die Gefangenschaft. Gott nimmt sein eigenes Wort ernst, die Verheißung des Landes ebenso wie seine Warnungen vor Götzendienst, beides lässt sich nicht gegeneinander ausspielen. Jehova nun sprach zu Abram, geh fort aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Jehova erschien Abram und sprach, deinem Samen werde ich dieses Land geben. Die Linie von Abraham bis zur Gefangenschaft legt offen, wie hoch Gottes Ziel ist und wie tief unser Abweichen greifen kann. Sie entmutigt nicht, sondern klärt den Blick, wo Gott uns die Konsequenzen unserer Wege erfahren lässt, handelt er nicht gegen, sondern für seine Verheißung mit uns. In Momenten, in denen etwas zerbricht, woran wir uns religiös oder geistlich gewöhnt haben, steht hinter allem ein Gott, der das gute Land nicht zurücknimmt, sondern uns neu und tiefer hineinführen will. Die Erinnerung an Israel hilft, die eigene Geschichte nicht nur als Abfolge von Erfolgen und Fehltritten zu sehen, sondern als fortlaufende Einladung, aus jeder Form innerer Gefangenschaft zurückzukehren in ein Leben, in dem Gott tatsächlich der Mittelpunkt ist. Der verborgene Gott, bewahrende Fürsorge in der Gefangenschaft. Mit der Wegführung Judas nach Babel wirkt es, als sei alles zerbrochen, was Gott begonnen hatte. Das Land ist verwüstet, die Stadt eine Ruine, der Tempel eine Brandstätte. Der Prophet Jeremia klagt, trauert, ringt, und in diese Klage hinein spricht Gott ein begrenzendes Wort, und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Hinter diesem Zeitmaß liegt eine tröstende Botschaft, die Gefangenschaft ist nicht das letzte Wort. Sie ist begrenzt, durch Gottes eigenes Wort befristet und von seiner Hand umfasst. Er überlässt sein Volk nicht blind dem Lauf der Geschichte, sondern definiert selbst die Dauer der Dunkelheit. Während Jeremia klagte, kam Gott und tröstete ihn mit dem Wort, dass die Gefangenschaft nicht ewig, sondern nur 70 Jahre dauern würde. Gott versicherte ihm, dass die elende Lage seines Landes und seines Volkes, des Tempels und der Stadt, nur 70 Jahre anhalten würde. Einige der Weggeführten, wie Daniel, würden am Ende dieser 70 Jahre noch leben. Jesaja formuliert eine überraschende Erkenntnis, wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, Gott Israels, ein Retter. Dieser verborgene Gott ist nicht abwesend, sondern handelt in einer Weise, die sich den schnellen Deutungen entzieht. Im Exil heißt das, Gott ist gerade im scheinbaren Schweigen nicht untätig. Während die Exilierten an ihren Harfen in Babel hängen und ihre Lieder nicht mehr singen können, beginnt er, in den Herzen Einzelner zu wirken. Daniel, einer der Weggeführten, versteht aus den Schriften Jeremias die Begrenzung der 70 Jahre und wendet sich mit Gebet und Fasten zu Gott, im Bewusstsein, dass hinter den großen Weltreichen eine höhere Regie steht. Die Bücher Daniel und Esther öffnen einen Blick hinter die Schleier der Weltgeschichte. In Daniel werden Träume und Visionen gegeben, die zeigen, dass Königreiche aufstehen und fallen, weil Gott sie begrenzt. In Esther wird Gottes Name nicht ein einziges Malachi genannt, und doch ordnen sich Zufälle, Entscheidungen, Intrigen zu einem Geflecht, durch das Volk bewahrt bleibt. Gerade dieses Schweigen des Namens ist sprechend, der Gott, der sich verborgen hält, erweist sich als Retter, ohne sich aufzudrängen. Seine Souveränität ist nicht daran gebunden, dass Menschen ihn erkennen, aber sie dient dazu, dass irgendwann erkannt wird, wer über allem steht. Wenn die Zeit erfüllt ist, treten die Linien zusammen. In Esra Kapitel 1 Vers 1 heißt es, und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. Gott wirkt zugleich im Innersten eines heidnischen Königs und im Innersten seines Volkes. Er lenkt Herzen, erweckt Geist, schiebt Gedanken an, so dass ein königlicher Befehl und eine innere Bereitschaft zusammenfinden. Die ersten Rückkehrer sind deshalb nicht bloß politische Profiteure eines Machtwechsels, sondern Früchte der bewahrenden Fürsorge Gottes in der Zerstreuung. Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, Gott Israels, ein Retter. Die Gefangenschaft zeigt einen Gott, der nicht nur im Licht des Tempels, sondern auch im Schatten Babylons derselbe bleibt. Sein Schweigen bedeutet nicht, dass er abwesend ist, sein verborgenes Handeln ist nicht weniger wirksam als sein offenkundiges Eingreifen. Diese Einsicht kann die eigene Wahrnehmung von Krisen verändern, statt sie als Beweis dafür zu deuten, dass Gott sich zurückgezogen hat, dürfen sie als Raum verstanden werden, in dem er auf eine tiefere, leisere Weise handelt. Wer mitten in äußerer Zerstreuung lernt, auf diesen verborgenen Gott zu vertrauen, wird erfahren, dass er tatsächlich der Retter ist, den Jesaja bekennt, einer, der die Fäden der Geschichte hält und uns auf den Tag hin vorbereitet, an dem seine Führungen sichtbar Sinn ergeben. Vom Bild zur Gegenwart, unsere geistliche Rückkehr aus der Gefangenschaft. Die Geschichte Israels in und nach der Gefangenschaft ist mehr als ein abgeschlossener Abschnitt der Vergangenheit. Sie ist ein Spiegel für das neutestamentliche Volk Gottes. Paulus erinnert daran, wenn er im Blick auf Jakob und Esau schreibt, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Gottes souveräne Erwählung ist der Grund, warum es überhaupt ein Volk gibt, das zurückkehren kann. Diese Erwählung erstreckt sich in Christus auf alle neutestamentlichen Gläubigen. Israel steht so sinnbildlich für die Gemeinde, berufen aus der Verwirrung, bestimmt zum Besitz eines guten Landes, das heute geistlich in der Fülle Christi und im Leben des Leibes Gottes seine Entsprechung hat. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die gesamte Geschichte des Volk Israel ein Sinnbild ist, das die neutestamentlichen Gläubigen als die Auserwählten Gottes darstellt. Israel ist daher ein Sinnbild für die Gemeinde. Wenn das Alte Testament von Babel spricht, geht es nicht nur um eine Stadt, sondern um ein geistliches Prinzip, Verwirrung, Vermischung, Vermengung von Gottesdienst und Eigenwillen. Babylon ist der Ort, an dem Gottes Name benutzt wird, ohne dass Gottes Herrschaft wirklich anerkannt wird. Übertragen auf die neutestamentliche Zeit bedeutet das, auch Christentum kann babylonisch werden. Formen, Traditionen und Systeme können sich an die Stelle der lebendigen Beziehung zu Christus setzen. Gottesdienste können voll sein, Gemeinden aktiv, Strukturen beeindruckend, und doch kann das Herz weit weg vom einfachen, klaren Genuss des Herrn sein. In dieser Lage spricht das Muster der Rückkehr aus der Gefangenschaft eine aktuelle Sprache. Esra berichtet, dass die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Rückkehr beginnt, wenn Gott den Geist einzelner Menschen berührt, sie innerlich aufweckt und ihnen zeigt, dass ihre eigentliche Heimat nicht in der Anpassung an ein verwässertes Christentum liegt, sondern in der Gegenwart Gottes, wie sie in seinem Haus erfahrbar ist. Dieser Ruf erreicht nicht alle, aber er ruft einen Überrest, Menschen, die sich von der Bequemlichkeit und Sicherheit Babylons lösen lassen, weil sie spüren, dass der Verlust des geistlichen Zentrums schwerer wiegt als der Verlust äußerer Vorteile. Auf der Linie von Malachi bis Paulus wird deutlich, dass dieser Ruf aus der Liebe Gottes stammt. In Malachi 1:2 heißt es, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Das Volk, das Gottes Liebe in Frage stellt, ist dasselbe, das er dennoch zurückruft und erneuern will. Dass Gott erwählt, korrigiert und sammelt, ist Ausdruck dieser Liebe, nicht ihr Widerspruch. Für neutestamentliche Gläubige bedeutet das, wenn Gott uns innerlich unzufrieden werden lässt mit oberflächlicher Frömmigkeit oder bloßer Religionspraxis, ist das ein Zeichen seiner Liebe. Er will uns nicht beschämen, sondern heimrufen. Da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau? Spricht der Herr. Und ich habe Jakob geliebt. Die Rückkehr aus der Gefangenschaft ist kein fernes Thema für Spezialisten der Heilsgeschichte, sondern eine leise, aber dringliche Einladung in die Gegenwart hinein. Sie fragt, wo unser eigenes Christsein von Babylon geprägt ist, von Verwirrung, Vermischung, äußerer Form, und wo der Geist Gottes uns innerlich erweckt, um auszubrechen in einen einfacheren, klareren, christuszentrierten Weg. Gerade in einer Zeit, in der das Christentum in vielen Teilen der Welt an Überzeugungskraft verliert, ist jeder, der zu Christus als seinem guten Land zurückkehrt, ein lebendiges Zeichen von Hoffnung. Gott hat seine Geschichte mit den Menschen nicht aufgegeben. Er ruft, sammelt, erneuert, und er benutzt Menschen, die sich von ihm herausrufen lassen, um anderen den Weg aus der Gefangenschaft zu zeigen. Herr Jesus Christus, danke, dass du dein Volk auch dann nicht aufgibst, wenn es sich von dir entfernt, sondern in deiner verborgenen Weisheit bewahrst und zur rechten Zeit zurückführst. Du kennst jede Form von Gefangenschaft in deinem Volk und in unserem persönlichen Leben, und doch planst du einen Weg der Rückkehr in den vollen Genuss deiner Selbststärke in uns den Glauben an deine souveräne Führung und schenke uns ein weiches Herz, das sich immer wieder neu dir zuwendet. Lass uns Teil des Überrests sein, der auf deinem Wort steht, deine Gemeinde aufbaut und deine Wiederkunft erwartet. Der Friede des verborgenen, aber treuen Gottes erfülle unsere Herzen. Amen.